So, ich heiße euch auch herzlich willkommen. Ich bin sehr gern hier, freue mich, euch zu sehen an so einem speziellen Tag wie der heutige. Wie Trud vorher gesagt hat, sie hat mich dann erinnert und das ist tatsächlich so, ich will wirklich das, was in meinem Herzen ist, mit euch teilen. So, deshalb ist es nicht einfach nur eine Lehre, sondern es ist etwas, wo sehr tief in mir verwurzelt ist und ich bin mit etwas Zittern und Zagen trotzdem gekommen. Aber wir hoffen, dass wir einiges vom Wunder vom Kreuz verstehen. Dieses interessante Bild von Luther und dem Kreuz zeigt auf, dass Luther auf der einen Seite die Hand auf der Bibel hat und auf der anderen Seite auf den Christus zeigt. Und das bedeutet, dass für Luther das Kreuz ganz eine besondere Bedeutung hatte. Und so wollen wir uns auch fragen, ob wir jetzt schon länger Christen sind oder ganz jung oder überhaupt noch keine Christen, wollen wir uns fragen, warum denn dieses Drama des Kreuzes Christi so etwas von bedeutsam ist. Das ist ja schon etwas Außerordentliches, was da in der Weltgeschichte passiert ist. Wenn man bedenkt, dass heute in der ganzen Welt dieses Kreuz gefeiert wird, da muss was ganz Besonderes dran sein. Und ich möchte euch alle einladen, mit mir zusammen den Weg zum Kreuz zu gehen. Ich benutze dazu das Lukas-Evangelium und da wollen wir mal miteinander die Spuren entdecken, den roten Faden, der dann zum Kreuz führt. Also hier der Luther. Und es fängt an mit der Verheißung von Johannes dem Täufer. Sie könnt all das immer lesen. Ich lese das nicht immer vor, ihr könnt es lesen. Das eine oder andere tue ich dann unterstreichen. Jedenfalls Johannes der Täufer, der hat ja nun als ein bedeutender Prophet, man muss sich da bedenken, Johannes der Täufer war der Größte nach Jesu Urteil, der je in der Weltgeschichte von Menschen geboren wurde, weil er auf diesen Jesus verwiesen hat. Das ist das ganz interessante Urteil von Jesus, obwohl Johannes der Täufer nie eine Gemeinde gegründet hat, er hat nie ein Wunder vollbracht und so weiter. Er war der Größte von allen, weil er auf diesen Messias verwiesen hat. Und das Interessante ist, dass er sagt, es kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm den niedrigsten Sklavendienst zu erweisen. Und dann sagt er zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Er sagt nämlich, er wird mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Mit Heiligem Geist und mit Feuer wird er taufen. Und dann erklärt er sofort, was er meint mit dem Heiligen Geist und Feuer. Vers 17, seine Wurfschaufel ist in der Hand und er wird seine Tenne, die Tenne ist die Welt, durch und durch reinigen und den Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Auf der einen Seite die Gnade, auf der anderen Seite das Gericht. Das war die Erwartung von Johannes dem Täufer. Dieser Messias wird auf der einen Seite die Menschen in den Himmel bringen und auf der anderen Seite die Leute mit dem unauslöschlichen Feuer für ihre Gottlosigkeit und Gottesferne bestrafen. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie sich das sozusagen erfüllt hat im Leben von Jesus. Das war die Erwartung von Johannes dem Täufer. Und nun sehen wir gerade nachher Herodes aber, der Vierfürst, der von ihm zurechtgewiesen worden war, wegen Herodias, der Frau seines Bruders, denn er hatte sie unerlaubterweise geheiratet, also Ehebruch begangen. Und dann heißt, dass er ihn ins Gefängnis setzte, Böses getan hat, sicherlich war er die Spreu. Wenn irgendjemand Spreu war, war es Herodes. Ehebruch, böse Sache getan, wenn man die Geschichte des Herodes liest, Brutalität bis zum Letzten. Also, wir sind auf der rechten Spur, Feuer. Ihn wird das Feuer erwischen, unauslöschliches Feuer. Gericht wird über ihn kommen. Jetzt kommt Überraschung. Jetzt kommt alles, was ich jetzt bringe, sind Überraschungen. Und sagt ja nicht, ja, das wissen wir ja alle schon. Nein, wir wissen viel nicht. Und hier kommt eine erste Überraschung. Bitte, hört zu. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft wurde und betete, dass der Himmel aufgetan wurde. Und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und in Matthäus wird ergänzt, lass das zu, Johannes. Er wollte sie mehren. Der hat ihm ja verkündigt, dass er mit Heiligem Geist taufen wird und dass er mit Feuer kommt. Und nun kommt dieser Jesus und was sagt er? Ich will getauft werden. Sagt ja nicht, das haben wir alles schon verstanden. Da kommt einer, der verheiße ich, dass er mit Heiligem Geist tauft und dass er mit Feuer die Spreu verbrennt. Und da kommt er zur Taufe und sagt, ich will getauft werden. Das Feuer kann ich vergessen. Johannes wird es ihm. Bewegend in der Geschichte. Er wehrt ihm das, er sagt, das kann nicht sein, das darf nicht sein, das ist nicht vorgesehen in der Geschichte. Er sagt, wir müssen alle Gerechtigkeit Gottes erfüllen, sagt dann dieser Jesus. Also, die erste Überraschung ist, dass Jesus überhaupt nicht tauft mit dem Heiligen Geist, dass er auch nicht mit dem Feuer kommt, sondern dass er sich selber taufen lässt und dann der Heilige Geist auf ihn kommt. Warum kommt nicht das Feuer? Und warum kommt die Taufe mit dem Heiligen Geist erst in der Apostelgeschichte? Erst in Apostelgeschichte 2 wird berichtet, dass der Heilige Geist herabkam. Warum diese lange Zeit? Was passiert da in der Heilsgeschichte? Was hat Gott geplant mit diesem Jesus? Etwas völlig Neues? Erste Überraschung. Zweite Überraschung. Genauso absolut in Nazareth. Jesus geht in die Synagoge von Nazareth. Da wird ihm das Buch des Jesaja gereicht und er liest dann vor. Er kam nach Nazareth, ging in die Synagoge vorzulesen. Prophet Jesaja, als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen werden, zerschlagen in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Aus Jesaja 61, Vers 1. Das ist seine Eröffnungspredigt. Das ist seine Regierungserklärung von diesem Messias, den Johannes angekündigt hat, in Nazareth, in seiner Heimatstadt. Und als er das Buch zugeholt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren scharf auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle legten Zeugnis gegen ihn ab und waren total schockiert über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorging, und sie sprachen, das ist doch nur der Sohn Josefs. Die haben Zeugnis gegen ihn abgelegt. Die waren total schockiert, weil nur Worte der Gnade aus seinem Munde kamen. Das war nicht erwartet. Was hat Jesus getan? Die Überraschung ist riesengroß. Er hat aus Jesaja etwas ausgelassen, hat abgebrochen das Zitat an einer ganz bestimmten Stelle und die Leute waren schockiert. Lesen wir mal Jesaja, was dort stand und wo Jesus abgebrochen hat. Das durfte man nie tun. Man durfte die Schrift nicht abbrechen. Man musste die Schrift ganz zitieren. Und er hat sie nur halb zitiert. Jetzt war's, Achtung. Der Geist des Herrn ruht auf, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Da ist das Feuer. Da ist die Spreu. Total überraschend. Warum lässt er den Tag der Rache weg? Den Zorn über die Heiden, den Zorn über die Sünder, den Zorn über die, die Gott nicht kennen? Dieser Jesus war eine Gestalt, der hat alles total anders gemacht, als man gedacht hat. Zuerst lässt er sich taufen, der als Gottes Sohn erklärt war. Und dann behandelt er die Schrift, als wäre er der Herr dieser Schrift. Er lässt die Hälfte weg. Er lässt die Rache weg. Deshalb waren die Leute schockiert. Jetzt schauen Sie mal, schaut mal, was Sie mit machen wollen. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta zu den Heiden in Sidonien. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel. Keiner von ihnen wurde gereinigt als der Syrer Heide Naaman. Ihr müsst euch den Schock vorstellen. Nicht Israel wird die Gnade verkündigt, sondern Heiden. Und alle in der Synagoge wurden von Zorn erfüllt, als sie dies hörten. Sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus, führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn abzustürzen. Er schritt durch ihre Mitte hindurch. Merkt ihr die Überraschung? Er sagt, die Gnade ist für die Spreu. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn das Feuer? Das Feuer für die gottlosen Menschen in Sidonien? Der Aufruhr ist perfekt. Fünfte Überraschung. Dritte Überraschung. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Hause und dort war eine große Menge Zöllner und andere, die mit ihm zu Tische lagen. Festveranstaltung, bitte. Nicht McDonald's, schnell was essen, Futter. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten protestierten. Hartes Wort. Bei uns heißt sie Murten. Aber laut und deutlich riefen sie aus gegen seine Jünger. Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und jetzt kommt das große Wort. Jesu. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, die Spreu. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Als was versteht sich Jesus? Das ist die nächste Überraschung. Er versteht sich als Arzt. Das ist die einzige Stelle, wo sich Jesus als Arzt bezeichnet. Obwohl er viele Heilungen vollzogen hat, da nennt er nie sich selber einen Arzt. Aber da, wo es um die Heilung der Sünde geht, ich bin der, der die Sünde heilt. Und ich sage es mal ganz schlicht, Sünde heißt die Trennung von Gott. Man lebt nicht mehr an der Quelle des Lebens. Man ist in Distanz zu Gott. Dunkel, Finsternis und alles, was das auslöst. Er heilt die Sünde. Das müssen wir zuerst einmal begreifen. Es ist eine Krankheit. Es ist nicht einmal eine böse Tat primär. Es ist ein Schicksal. Wir leiden an der Sünde. Und ich bin der Arzt und komme und heile sie. Wie macht er denn das? Und was geschieht denn mit der Spreu? Und so weiter und so fort. Der Zwischenraum ist ja interessant. Ich sage es nochmal. Warum wartet er mit der Ausgießung des Geistes und mit dem Feuer? Weiter. Vierte Überraschung. Ich erzähl's. Ihr könnt's lesen. Ich erzähl's. Johannes sitzt im Gefängnis. Meine Zeit, er sitzt im Gefängnis. Warum? Weil er fürs Gesetz gerade steht. Der hat den Herodes rebuked. Du darfst das nicht. Ab ins Gefängnis. Enthauptet hat er ihn schlussendlich. Weil er sagt, Ehebruch ist nicht erlaubt. Und was hört Johannes, der Täufer, im Gefängnis? Was hört er? Dieser Jesus ist einer Ehebrecherin begegnet. Und was macht er? Oh, ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Was läuft da ab? Was ist das für eine Gestalt? Wie kann er sowas machen? Warum nicht das Feuer? Johannes bekam Zweifel. Hab ich den angekündigt, der eigentlich mit dem Feuer kommen soll? Und nun? Keine Verurteilung. Er hintergeht mich. Lukas 7, 36. Eine Sünderin, sagt Jesus. Ihr kennt die Geschichte. Könnt ihr überfliegen. Aber nun ist interessant, was Jesus sagt. Mit Tränen zu benetzen, trocknete mit den Haaren, küsste seine Füße, salbte sie und so weiter. Ihr sind viele Sünden vergeben, weil sie mich liebt. Denn sie hat viel geliebt. Da sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Das ist die Spreu. Und die mit zu Tische lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist doch dieser, der Sünde vergibt. Da sprach er zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin. Das ist absolut bewegend. Da kommt einer und sagt, wenn man an diesen Jesus glaubt, dann sind die Sünden vergeben. Dann ist die Beziehung mit Gott in Ordnung. Keine Opfer, keine Werke, nichts. Du kannst mit dem Tempel abfahren. Braucht man nicht mehr. Müsst ihr mal vorstellen. Das müssen wir nachdenken an Karfreitag. Dem Tempel wird der Boden entzogen. Wenn man allein aufgrund vom Glauben die Sünden bekommt. Also lasst das tief in euch hineinsinken. Was für eine Dramatik in der Religionsgeschichte. Es ist nie einer aufgetreten, der auch nur etwas Ähnliches getan hat. Kein einziger. Keine Religion. Das ist nicht Erfindung von Menschen. Da geschieht was vom Himmel. Hier in dieser Welt. Überraschung. Wir sind noch nicht am Ende. Sechste Überraschung. Unglaublich. Da reist Jesus nach Jerusalem und geht durch Samarien. Und das ist die Geschichte, die nehmen ihn nicht auf. Weil die Samariter hatten keine gute Beziehung zu den Juden. Und dann sagen die beiden Jünger, und das waren Johannes-Jünger, nämlich Jakobus und Johannes, wir können das nachlesen, Johannes und Jakobus waren ursprünglich Johannes des Täufers Jünger. Die kannten seine Theologie. Die kannten seine Theologie vom Feuer. Runterkommt auf die, die Gott nicht kennen und Gott nicht anrufen und Gott nicht anbeten. Und so sagen sie, sollen wir das machen? Feuer vom Himmel herabfallen. Sie verzehren. Er wandte sich um, schalt sie. Wisst ihr nicht, wessen Kinder, wessen Geisteskind ihr seid? Ich bin nicht gekommen, Menschenleben zu vernichten, sondern zu retten. Was für einen Geist haben wir? Sagte er, haben wir einen Geist der Gnade oder einen Geist der Rache? Einen Geist der Gnade und Liebe und nicht einen Geist der Rache. Der Hebel wird umgekehrt. Ich weiß nicht, ob man es kann ausdrücken. Es wird alles wird anders. Siebte Überraschung. Die ist unglaublich. Ihr kennt sie. Aber ich will unterstreichen. Das ist die berühmte Kapitel, wo Jesus drei Gleichnisse bringt über nichts anderes als über die Freude an der Spreu. Das ist fast Blasphemie für Juden. Da ist Freude im Himmel über jeden, der zurückkommt. Und wer kommt zurück? Die werden gefunden. Die werden heimgetragen. Das hat mich immer bewegt. Das Schaf kommt nicht selber heim, er nimmt es auf den Buckel. Für jeden, der umkehrt. Also da ist so viel Power. Danke für dieses Lied. Da ist so viel Heilspower in dieser Gestalt von Jesus. Wo die ganze Welt revolutioniert hat mit einer Liebe, die es tatsächlich noch nirgendwo je gegeben hat. Das war wunderbar in diesem Lied. Freude an der Spreu. Ich habe nur die Stille drauf. Freude im Himmel. Verbrenne. Nein, Freude ist da. Man hat sich finden lassen. Die Coin ist schon interessant. Hat ja nie aufgemuckst, da war nur Staub drüber. Hat alles ausgeputzt. Gott tut das. Nicht der Mensch. Nicht ich putze mich. Und dann quälen sich. Er tut's weg. Jeden von uns. Siebte Überraschung. Er ist noch nicht fertig. Und dann nagelt sie ihn ans Kreuz. Ich mach's kurz. Ich sehe meinen lieben Freund hier ganz hinten sitzen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Es ist nicht zu glauben. Immer wieder muss ich uns Christen sagen, sagt nicht, ja, das kennen wir schon lange. Das ist das Revolutionärste, was man sich hier vorstellen kann. Er macht nicht nur Vater, vergib ihnen. Er entschuldigt sie auch noch. Vater, vergib ihnen. Entschuldigung, sie wissen nicht, was sie tun. Da könnte man eine ganze Predigt drüber halten. Da könnte man ein ganzes Leben leben. Mit Menschen, mit denen wir auf dem Weg sind. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Am Kreuz, sein erstes Wort. Kaum ist er am Kreuz, sagt er, ich muss das ganz schnell machen. Ich weiß ja nicht, wie schnell ich sterbe. Ganz schnell, Vergebung. Er ist Priester. Vergebung. das, was er in der Bergpredigt seinen Jüngern gelehrt hat. Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Da tut es. Sowas von einer integren Persönlichkeit, Entschuldigung, das ist kein frommes Wort, aber sowas von einer integren Persönlichkeit, wo Wort und Handeln übereinstimmt, wenn es solche Menschen von Gott herkommend auch noch gibt, dann gehört ihnen auch meine Verehrung, aber ich habe noch nie jemanden entdeckt. Das ist Jesus. Da könnte ich jetzt schon aufhören, weil da ist alles schon drin. Aber die Überraschungen nehmen ja weiter zu. Ihr kennt die Geschichte, ich tue sie gern zitieren. 5 Minuten vor 12, als fast das letzte Wort, befördert er die Spreu in den Himmel. Heute, du liebe Spreu, komm mit mir in den Himmel. Ich gehe nicht mit dem Weizen. Ich gehe nicht mit den Gerechten. Ich gehe mit der Spreu. Warum gehe ich mit der Spreu in den Himmel? Weil ich den Engeln und allen im Himmel sage, das ist der Prototyp für alle, die in Zukunft in den Himmel kommen. Gnade, Gnade, Gnade. Nichts als Gnade. Es tut mir leid, ich kann nichts anderes verkündigen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin ja so froh, persönlich, das kommt mein Herz gut. Ich bin ja so froh, dass das stimmt. 5 vor 12. Er hätte anderes zu tun, er hätte anderes machen können. Wie man da geflucht hat am Kreuz. Dann hat er auch noch selbst bestimmt, wann er stirbt. Das ist das Interessante, dass man die Knochen zerbricht, damit sie wirklich sterben. Bei Jesus kam er hin, er war schon tot. Weil Jesus selber starb. Hört ihr's? Er wurde nicht gestorben, er starb selber. Genau zu dem Zeitpunkt, als er wollte. Als nämlich das Lamm geopfert wurde. Das sind unglaubliche Ereignisse im Drama der Heilsgeschichte. Nicht von einem kleinen Religiönle, sondern von einer Weltreligion. Also das berührt mich ungeheuer. Und manchmal muss ich mich richtig zusammennehmen, dass ich nicht, ich sage es ehrlich, ins Weinen ausbreche. Tue ich jetzt nicht. Aber ich bin so tief berührt von so einer Liebe, wo ja unvorstellbar ist. Das sagt er, ich muss es nochmal sagen. Da sagt er zu einem, der gerade nur mit dem letzten Schnauf kann, sagen, Herr, vergesst mich nicht. Und das reicht aus. Da kann man nur in Anbetung vor so einem niederfallen, wenn das stimmt. Und es stimmt. Das ist die 9. Überraschung. Wir sind noch nicht am Ende. Jetzt fragen wir uns nämlich, Herr Jesus, was ist denn das mit dem Feuer? Und da lehrt er in Lukas 12, 49 und 50 Folgendes. Und hier müsst ihr einen sogenannten Parallelismus beachten. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Johannes der Täufer. Feuer. Und wie wünschte ich, es wäre schon entfacht. Auf ihm. Ich habe eine Taufe, womit ich getauft werden muss. Und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist? Könnt ihr die Parallele entdecken? Das ist jetzt wichtig, das ist ein Parallelismus mit dem Forum. Jesus hat sehr viel in Parallelismen, damit die eine Zeile die nächste Zeile erklärt. Das heißt, Feuer auf die Erde zu werfen, ist das, was er meint, ich habe mit einer Feuertaufe getauft zu werden. Die Taufe ist eine Feuertaufe des Leidens. Und wie wünschte ich, es wäre schon entfacht. Und wie drängt es mich, dass es vollbracht wird? Ich sage es ganz einfach. In einem ganz einfachen Wort sagt er, das Feuer und die Rache Gottes über alle Gottlosigkeit der Menschheit, dieses Feuer kommt auf Jesus, als er die Kreuzestaufe erlebt. Ich kann es nicht besser sagen. Das ist es. Da ist das Feuer gewesen. Die Überraschung ist noch nicht am Ende. Er sagt dann, ein bisschen später, kurz vor dem Eintritt in Jerusalem, das ist uns ein bekanntes Wort, er sagt, ich gebe mein Leben hin als Loskaufgeld für die Sünden der Menschen. ist uns bekannt. Das heißt, ich sage es wieder auf gut Deutsch, alle Schuld, die Dieter Kemmler je in der Vergangenheit und in der Gegenwart und in der Zukunft begeht, für die ist bezahlt. Die Schuld vor Gott ist bezahlt und ich komme nicht mehr ins Gericht. Hört das gut? Weil meine Schuld bezahlt wurde. Und das gilt für alle Menschen in der ganzen Welt. Deshalb komme ich nicht mehr ins Gericht, da, wo ich mich mit diesem Jesus verbinde. Und das letzte Wort, das hat unmittelbar zu tun mit dem Abendmahl. Eine weitere Überraschung, das ist die 12. Und das ist in gewisser Maße der Höhepunkt. Beim Abendmahl feiern wir ja den Tod von Jesus. Und hier sehen wir es, da brach er, gab es ihnen, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso aber auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch ausgegossen wird mit zur Vergebung der Sünden. Matthäus ergänzt. Und nun müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass beim Sedermahl, beim vierten Kelch, und hier handelt es sich um den vierten Kelch, beim vierten Kelch immer Psalm 79,6 eingeführt wird. Gieße aus deinen Zorn über die Heiden, die dich nicht kennen, und über die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen. Das war Teil von der Liturgie des Sederfestes beim vierten Mal. Der Fluch über die Heiden. Genau an der Stelle sagt Jesus, ich gieße nicht den Zorn aus, ich gieße mein Blut aus. Zur Vergebung genau der Sünden, für die eigentlich der Zorn Gottes auf die Menschheit kommen sollte. Nehmt das bitte zur Kenntnis. Das weiß man oft nicht. Aber das ersetzt Jesus mit seinem Blut, mit der Hingabe seines Lebens. Nicht der Zorn. Ihr Lieben, dann kommt der Punkt, es ist vollbracht. Da kommt dieses Wort. Bis es vollbracht ist. Jesus hat seine Mission vor kurzem war in der Zeitung, nein, ihr glaubt es ja nicht. Da habe ich mich ganz ein bisschen aufgeregt. In meinem Alter regt man sich nicht mehr so auf. Aber da habe ich mich ein bisschen aufgeregt. In der Aargauer Zeitung, Artikel, Editor, ich sage nicht, wer es geschrieben hat, ein großer Theologe, hat geschrieben, Jesu Mission habe, ich weiß nicht mehr in Deutsch, failed. He failed in his mission. Er hat in seiner Mission versagt. Ich habe es nicht geglaubt. Das steht drin. Wer hat es gesagt? Irgendjemand hat es gesagt. Jesus kam nur mit einem Ziel. Er wollte für die Menschheit sterben und das als Sühnegeld für die ganze Menschheit. Das war sein Hauptberuf. Keinen anderen Beruf hatte er. Er wollte durch das Leiden die Menschheit erlösen. Und das kommt hier, es ist vollbracht. Das ist genau die Erfüllung des Wortes, wo er sagt, wie belange ich darauf, bis es vollbracht ist. Hier kommt's. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt kommt noch eine Überraschung. Also nein, drei Früchte. Wir haben es erwähnt, der Vorhang. Für solche, die es nicht wissen, sage ich's. Indem der Vorhang aufgeht, kommt Gott heraus. Ich wiederhole, indem der Vorhang aufgeht, für die damaligen Juden war das eine klare Botschaft, Gott rennt heraus. Gott, der Vater, kommt zu uns. Nicht nur wir haben Zutritt, er kommt heraus. Genau wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Müsst ihr immer mit dem verbinden. Beim verlorenen Sohn wartet ja nicht der Vater, bis der Sohn endlich kommt, sondern kaum sieht er ihn in der Ferne, dann rennt er, so steht es da, er, imperfekt, da rennt er außer Atem und schließt ihn in seine Arme. Das passiert im Tempel, Vorhang. Wir haben Zugang zu Gott. Wir dürfen heute hier in der Minoritätsgemeinde, bei euch zu Hause, auf der Straße, wo immer wir sind, im Wald und auf der Heide, spielt gar keine Rolle, in unserer tiefsten Not, wir dürfen wissen, Gott, der Vater, ist mit uns, mit dieser unvorstellbaren Liebe. Das Zweite, wir haben es erwähnt, stellt euch vor, Bettina hat es vorgelesen, die Heiden, die Spreu sind die Ersten, die Jesus erkennen in der Art seines Sterbens. Realisiert er das? Er sieht, wie er stirbt. Man kann es fast nicht mit Worten ausdrücken. Aber ich finde, das ist, man kann es auch so sagen, da ist auch göttlicher Humor dahinter. Spreu, 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 ja, Spreu, Freude im Himmel und der Erste, der meinen Sohn erkennt als Gottes Sohn. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Da bin ich sicher, dass fast niemand das je schon entdeckt hat. Hier. Und als er Jesus mit ihnen zusammen war, nach der Auferstehung, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Das Lukas-Bericht, ja? Fortsetzung vom Lukas-Evangelium. Auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nicht mehr vielen Tagen. Was lässt Jesus weg? Sagen wir es laut und deutlich, das Feuer, das ist nicht mehr da. Das Feuer ist entbrannt auf Jesus und Jesus hat die Schuld der Menschheit getragen und von jetzt ab, und das ist dann Pfingsten, und jetzt geht es nur noch darum, dass wir den Heiligen Geist empfangen dürfen als das Geschenk von oben und nicht mehr den Zorn und nicht mehr die Rache und nicht mehr der Fluch. Ich möchte abschließen eigentlich nur mit einem Wort und dann möchte ich ein Gebet vorlesen, das mir ein lieber Freund geschickt hat von einem 15-jährigen Behinderten. Wie heißt das? Geistig Behinderten. Ich möchte euch das vorlesen. Das ist unglaublich. Möchte ich euch vorlesen. Ich möchte abschließen. Liebe Brüder und Schwestern, was ist das Wunder des Kreuzes? Das Wunder des Kreuzes ist für mich, dass mir hier eine Brücke angeboten wird, wo ich in die Gegenwart Gottes kommen kann. Und ich muss nicht in allen Religionen suchen, ich muss nicht alle möglichen Fasten anbringen, nicht alle Übungen vollbringen, bis ich irgendwann in die Nähe Gottes komme. Da ist eine Brücke da. Da haben unendlich viele Menschen den Zugang zum lebendigen Gott gefunden. Den Zugang zum lebendigen Gott. Ich möchte auch vergleichen mit der Türe. Das ist die Türe. Das Kreuz ist die Türe. Da können wir durch. Und da erleben wir, dass das Leiden aus Liebe Erlösung bedeutet. Liebe, die zur Erlösung führt. Leiden, Leiden als Weg der Erlösung. Und solange in der Welt und in der Religionsgeschichte es keine andere Gestalt gibt, die in dieser letzten Hingabe für den Menschen dieses getan hat, gehört meine Verehrung und meine Anbetung allein diesem Sohn Gottes. Und ich möchte jeden von mir, von euch, von uns dazu ermutigen. Nehmt diese Gelegenheit in Kauf und sagt ja zu diesem Sohn Gottes. Der hat das Leben in der Hand. Wenn er sagt, es ist vollbracht, da habe ich mich gefragt, heute Morgen bin ich wieder sehr früh gegangen und plötzlich stand es vor mir, es ist vollbracht. Habe ich mich gefragt, Dieter, ist bei dir auch vollbracht? Bist du auch schon ein Teil von diesem Himmelreich? Und ich durfte in aller Demut und Bescheidenheit sagen, danke Vater, du hast mir den Weg gewiesen. Das ist das, was Kreuz bedeutet. Und nun lese ich ein Gebet vor von einem Behinderten, geistig Behinderten, den mir ein lieber Freund, vor 2 Tagen geschickt hat. Und das ist unglaublich interessant. Mit dem möchte ich dann aufhören und gewissermaßen dann überleite langsam zum Abendmahl. Ostern 2017. Im Kreuz treffen sich Anfang und Ende, Himmel und Erde, und fordern uns eine Entscheidung ab. Jesus hat die Weichen Richtung Himmel gestellt. Es liegt an uns selbst, wer welche Strecke wählt und ob das Angebot Jesu für ihn zählt. Der Weg zum Vater führt nur über ihn. Man muss die eigenen Fehler sehen und das Unvermögen verstehen, sich selbst zu retten. Durch Jesus wurde der Weg frei. Amen. Sagen wir mal alle laut und deutlich Amen.